Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Om Sai Ram. Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Sendereihe Lesungen im Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sie hören die 8. Folge aus Sein Leben Satyam Shivam Sundaram, Band 3, der Biografie von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Professor Kasturi schildert in seiner so bekannten, humorvollen Art eine Begebenheit auf der Fahrt mit Bhagavan von Brindavan Whitefield nach Bombay, während der er große Ängste ausstand, die er aber, dank Sai Bhagavan, ohne Schaden überstand. Die Reise mit Bhagavan Sri Satya Sai Baba führt uns nach Bombay, Pune und in die Gebiete seiner früheren Avatarschaft als Krishna, Dwaraka und andere Pilgerstätten. Auch auf dieser Reise begegnen uns berührende Ereignisse. Wir besuchen mit Bhagavan eine Ausstellung der Kunst in Bombay, die von Kindern arrangiert wurde. Wir dürfen bei seinen Ansprachen dabei sein, die er bei den verschiedenen Anlässen auf seiner Reise hielt. Wir begleiten ihn nach Navanagar und wohnen einem göttlichen Ereignis bei, der Enthüllung des Someshwaralingam im historischen Somanath-Tempel. Diesem Ereignis widmet Professor Kasturi eine ausführliche Schilderung. Auf der Rückreise besuchen wir mit Bhagavan ein kleines Dorf, wo er den Grundstein für die Dorfschule legt, bevor wir mit ihm nach Prashanti Nilayam zurückkehren. Lauschen wir nun der Lesung von Malte Friedrich. Doch zuvor hören wir das Lied Mangalam Ganesham.
Thank you.
Glück und Segen bringender Ganesha, der du die Hindernisse zerstörst. Du gibst uns Glück und Zufriedenheit. O Herr mit dem Kopf eines Elefanten, Sohn von Shiva und Parvati, du bist der eine, der den Menschen die Hindernisse aus dem Weg nimmt. Du bist Kraft und Stärke. Du bist das Maß aller Dinge. O Lord, du hast das Wissen über die heiligen Schriften der Veden und Puranas.
Am frühen Nachmittag des 9. Mai 1970 fuhr Baba von Brindavan nach Bombay ab. Drei Autos bildeten die Karawane, das letzte war gründlich überholt worden. Zwei Mitglieder der Seva-Organisation hatten es gebracht, um Baba und seine Gruppe zu begleiten. Ich saß in diesem Auto und war ein Opfer dieser unqualifizierten Reparatur. Baba hatte die Mitglieder der Organisation länger als üblich über die Details der Reparatur befragt, und die zwei hatten ihm versichert, dass alles in Ordnung sei. Nachdem wir etwa 50 Kilometer zurückgelegt hatten, fiel etwas mit einem dumpfen Geräusch vom Auto auf die Straße. Der wachsame Chauffeur hielt an, fand das Teil, legte es ruhig unter seine Füße, als sei es ganz und gar überflüssig. 80 Kilometer weiter hörte er ein Quietschen. Er hielt an und hob die Motorhaube, um ins Innere zu schauen und sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung sei. Einige Kilometer weiter hielt er wieder an und schnüffelte. Dann stieg er aus, ging um den Wagen herum, ließ sich in den Fahrersitz fallen und fuhr mit todesmutiger Miene wieder los. Die Freunde aus Bombay, die mit im Wagen saßen, waren unbekümmert. Aber meine Nervosität nahm mit jeder Unterbrechung zu. Nach nahezu 120 Kilometern hielt er wieder. Er hob die Motorhaube an, um eine weitere Prüfung vorzunehmen. Und ich sah, wie der Mann ein Ding herausfischte, das sich gelöst hatte. Auch das legte er ruhig im Auto unter seine Füße. Meine Ängste nahmen zu. Etwas weiter entfernt hatte Baba, zu meinem großen Glück, an einer einsamen Stelle neben der Straße geparkt und wartete auf uns. Ich lief auf ihn zu und bat ihn, mich doch in einem anderen Wagen unterzubringen, da unser Auto auseinanderzufallen scheine. Baba hatte seine helle Freude daran. Er beschrieb eine Zirkusnummer, in der Clowns in einem Wagen im Kreis herumfahren, während ein Teil nach dem anderen sich löst und sie schließlich glücklich auf dem Boden hocken. Ich warf ihm einen mitleiderregenden Blick zu, der ihn rühren sollte. Aber die einzige Hilfe, die er vorschlug, war: »Reg dich nicht auf. Wenn du herausfällst, werden wir schon dafür sorgen, dass jemand dich einsammelt und wieder hineinsetzt.« Um 1 Uhr erreichten wir nach 400 Kilometern Dharwar. Das Auto verhielt sich gut. Auf Alleen fuhren wir glücklich durch die Abendstunden in die Dämmerung und Dunkelheit hinein, bis Mitternacht, da alles entspannt und ruhig in tiefem Schweigen versank. Im Bungalow des Vizekanzlers Adke fragte Baba mich: »Gab es irgendwelche Probleme, nachdem du mich angesprochen hattest?« Ich antwortete: »Natürlich nicht, Swami.« Danach fuhren wir in demselben Wagen nach Pune und weiter nach Bombay, ohne ein Quietschen oder eine Panne. Als man ihn in Bombay in eine Reparaturwerkstatt brachte, fragte der Mechaniker den Chauffeur: »Wie haben die Leute in diesem Wagen lebendig nach Bombay kommen können? Die Blattfedern der Vorderräder sind zerbrochen.« Während wir dieses Wunder Baba erzählten, sagte Java: »Der Fahrer ist ein Devotee.« Und ich fügte hinzu: »Die Insassen sind auch Devotees, Swami.« Aber Baba sagte: »Nicht ihr. Das Auto ist der Devotee, ein größerer Devotee.« Dieses Auto hatte eine Persönlichkeit. Es betete um Gnade und sein Gebet wurde erhört. »Tatsächlich habe jeder Gegenstand menschliche Gefühle«, sagt Baba. Er bestätigt, was Jagadish Chandra Bose entdeckte: dass Maschinen müde werden. Er geht weiter und behauptet, dass Berge weinen und dass Saris weinen. Später in Bombay beauftragte er jemanden, ihm einige Saris zu bringen, damit er ein paar auswählen und kaufen und später den Arbeiterinnen schenken könnte, die beim Bau des Satyasai Colleges in Anantapur mithalfen. Er wählte 96 aus und wies 4 zurück. Er legte diese beiseite, um sie später zurückbringen zu lassen. Als Baba 1 Stunde später zum Tisch, worauf sie lagen, zurückkam, fand er dort Spuren von Tränen. Während er unsere Aufmerksamkeit darauf lenkte, sagte er: »Die Armen, sie sind traurig, weil ich sie beiseite legte. Nun, dann werde ich sie auch nach Anantapur mitnehmen.« Monate später erinnerte er an dieses Ereignis auf einem Treffen in Prashanti Nilayam, als er die Geschichte vom Govardhana erzählte, wie sie in den Puranas berichtet wird. Als Rama beschlossen habe, eine Brücke über das Meer nach Lanka zu bauen, hätten die göttlichen Affen in seiner Armee riesige Berggipfel hochgehoben, sie von Schulter zu Schulter weitergereicht, bis sie schließlich in das Meer geworfen worden seien. Nach der Fertigstellung der Brücke seien die Berge nicht mehr nötig gewesen. Da habe jeder Affe den Berg, den er gerade getragen habe, abgestellt und sei zum Brückenkopf geeilt, mit dem Ergebnis, dass ein Berg, der von seinem ursprünglichen Ort schon ziemlich weit weggetragen worden sei, zu weinen angefangen habe. Rama habe seine Klage gehört und ihn mit den Worten getröstet: »Bleib stehen! In meiner nächsten Inkarnation werde ich dich als Schirm gebrauchen, um die Jadavas vor dem Zorn des Gottes Indra zu retten.« Der Berg, der Tränen vergoss, war Govardhana, verkündete Baba. In Darwar drückte Baba sein Mitgefühl aus, dass eine große Zahl von Menschen bis in die frühen Stunden des nächsten Tages gewartet hätten, um seinen Darshan zu bekommen. Er ging zwischen ihnen umher und stillte ihren Durst mit einem freundlichen Blick, einem liebevollen Schulterklopfen, einem Wort im Flüsterton, einem Blick des Erkennens, einem fragenden Blick und manchmal einer Prise Vibhuti, auf der Stelle materialisiert, für eine kranke Person. Oder durch die Entgegennahme einer Verbeugung, eines Briefes, einer Blume oder eines Gebets. In dieser Nacht schliefen die Menschen auf dem Boden, der durch seine Füße geweiht worden war. In der Morgendämmerung sangen sie Bhajans oder waren mit ihren Gebetsketten beschäftigt. Baba sprach zu den Amtsträgern der Seva-Gruppen über die große Bedeutung des Singens des Namens Gottes in der Öffentlichkeit, Nagara Samkirtana. Ich fühlte, dass dies eine tiefere Bedeutung hatte als Gandhis Marsch zum Meer, denn der Imperialismus der sechs Leidenschaften, die den Menschen beherrschen, ist viel schädlicher als der Imperialismus, den die Salz-Satyagraha, gewaltloser Widerstand, um das als wahr Erkannte durchzusetzen, zerstören sollte. Dieses Singen, bei dem gute Menschen mit dem Namen Gottes auf den Lippen in jeden Winkel der Dörfer gehen, wo Hass und Gier herrschen und in jede Gasse, die durch Ärger und Habgier beschmutzt ist, war ein erster kleiner Anfang, dem Verfall der Rechtschaffenheit innerhalb der Menschheit Einhalt zu gebieten. Baba war eine gewisse Zeit während des Mittagssingens auf dem Podium und bald nach dem Mittagessen brach er nach Pune auf. Nachdem wir durch Belgaum und Santara gefahren waren, wo Devotees Darshan erhalten hatten, beschleunigten die Wagen ihr Tempo und Baba sorgte dafür, dass alle sich munter und glücklich fühlten. Baba übernachtete im Jamnagar-Haus am Stadtrand von Pune, aber das entmutigte die nicht, die die Süße des Sai-Namens schon gekostet hatten. Der Rasen vor dem Haus war mit Gruppen von Devotees übersät, die während der frühen Stunden des nächsten Tages dasaßen und meditierten, und um etwa 7 Uhr gab es gar keinen Rasen mehr. Es war ein buntes Blumenbeet von Menschen, die voller Erwartung und Sehnsucht auf ein Zimmer im ersten Stock schauten, wo Baba sich aufhielt. Baba ging zu ihnen hinunter und belohnte sie für ihre Ernsthaftigkeit. Dr. Atke und sein Sohn Manohar, ein Ingenieur in Bhadravati, begleiteten ihn nach Pune. Baba hatte dem Sohn schon in Bhadravati Zeichen seiner Gnade geschenkt, denn aus dem Porträt Babas, das er zu Hause verehrte, strömte Vibhuti. Während Vater und Sohn sich von Baba verabschiedeten, zeigte Manohar ihm den Ring, den er vor Monaten am Ende der unvergesslichen Karnataka-Tour für ihn materialisiert hatte. Sein gelber Stein war an einer Ecke ein wenig beschädigt. »Möchtest du, dass ich ihn repariere?« »Oh, du möchtest meine Form darauf, nicht wahr?« sagte er und nahm ihn in die Hände. »Nein, du bist Ingenieur, deine Hände werden oder sollten immer mit Maschinen umgehen. Wenn ich dir einen Ring mit meiner Form gebe, wird er Schrammen und Kratzer bekommen. Du Armer, dann würde es mit deinem Frieden vorbei sein. Ich werde dir einen Ring mit meiner Form geben, wenn du zur Fortsetzung deiner Studien ins Ausland gehst.« Während er sprach, hielt er den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger hoch, damit alle ihn sehen konnten, und blies einmal ziemlich kräftig darauf. »Du hast Glück«, sagte Baba. »Ja, tatsächlich.« Sein Ring war verschwunden. An seiner Stelle glänzte in Babas Hand ein prächtiger Ring aus poliertem Gold, ohne Edelstein, aber mit dem Buchstaben M, der von einem begabten Künstler höchst gefällig aufgeprägt war. »Du bekommst jetzt mehr Gold«, sagte Baba und steckte ihn an seinen Finger. »Und es ist kein Morarji-Gold. Das heißt, es hatte nicht 14 Karat, wie es Morarji Desai bei allen Ornamenten aus Gold wünschte, als er Finanzminister in der indischen Regierung war. Es hatte 22 Karat Gold.« Baba verließ Pune etwa um 10.30 Uhr. Man rief im Dharmakshetra an und teilte mit, dass Baba erst um 13 Uhr eintreffen würde, und der großen Menschenmenge wurde geraten, nach Hause zu gehen, da sie schon seit 10 Uhr morgens auf Baba gewartet hatten. Er hatte sich in Pune länger aufgehalten und wollte nicht, dass sie hungrig warteten. Aber keiner rührte sich. Kein Auto von den Hunderten, die unter der glühend heißen Sonne auf dem Parkplatz standen, bewegte sich von der Stelle. Ein Parse, der schon seit 8 Uhr in der vordersten Reihe in der Nähe des Podiums saß und wartete, wurde von seiner Frau gefragt, ob er gehen wolle, denn es war eine Herkulesarbeit gewesen, ihn zum Kommen zu bewegen und den Darshan Babas zu erleben. Jetzt wollte er die Gelegenheit, dieses seltene Phänomen zu sehen, nicht verpassen, das schon Millionen auf der ganzen Welt faszinierte. Also beschloss er, auszuharren, obwohl die Sonne ihm auf den Kopf brannte und auf den Boden unter ihm. Er war dankbar, dass er 2 Paar Socken angezogen hatte, nachdem man ihm früh genug mitgeteilt hatte, dass die Schuhe schon am Tor auszuziehen seien. 10 Minuten nach 1 Uhr kam Baba. Sein Wagen hielt am Tor an, und Baba ging langsam den glühend heißen Pfad hinauf, der in der Nähe des Podiums scharf anstieg. Der Parse warf einen Blick auf ihn, seinen ersten, und der zweite verschwand hinter einem Schleier von Tränen. Baba war barfüßig. Ja, Babas Füße, weich und zart, klein und süß, mit einer Haut wie aus Seide, ging über die heißen, sandbestreuten Pfade zwischen den auf dem Boden kauernden Tausenden von Menschen. Er hätte direkt zum Apartment im Erdgeschoss von Satyadeep in Dharmakshetra fahren können, aber er demonstrierte die Wahrheit, dass derjenige, der führen will, die Mühen seiner Anhänger teilen muss. Er zeigt den Weg auf und bringt andere dazu, ihn auch zu gehen. Der Parse ging nach Hause und kam bald wieder zurück, um am Bhajan-Singen am Abend teilzunehmen, in der Hoffnung, dass Baba danach seine Ansprache halten würde. Die Lehrer der Satya Sai Baba Vihars von Bombay hatten eine Ausstellung der Kunst von Kindern arrangiert, und Baba besuchte sie. Die Ausstellungsgegenstände zeigten, dass das neue Zeitalter in der Erziehung ganz vorsichtig neue Wege beschreitet, was im ganzen Land unterstützt wird. Damit das Kind das Geheimnis des Lebens entdecken kann, ist seine Hinwendung zu Gott nötig. Die Antworten, die bislang von Weisen entdeckt worden sind, werden heute nicht verstanden, weil gerade diese Fragen nicht gestellt werden. Die Antworten jener alten Seher fasst Baba jetzt in einer Synthese zusammen. Die Kinder wussten, dass Bäume Blüten hervorbrachten, weil Krishna sich an den Stamm anlehnte. Kühe waren glücklich, da Krishna sie tätschelte. Es lohnte sich, ein Boot zu zeichnen, weil Rama und Sita und Lakshmana es benutzten, um den Ganges zu überqueren. Ein Pferd gibt ein gutes Objekt zum Malen ab, da es Siddhartha auf seiner historischen Reise vom Palast in den Wald trug, als dieser ein Heilmittel gegen das menschliche Leiden entdecken wollte. Viele hatten versucht, Modelle von Prashanti Nilayam zu machen, das sich ihrem Herzen als Wohnung Gottes eingeprägt hatte. Andere fanden Vergnügen darin, Baba zu malen, wie er in Shirdi war oder in seiner jetzigen Gestalt. Ehrerbietung und Achtsamkeit zeigten sich in jeder Linie, Beweis genug, dass sein Segen darauf lag. Da gab es Modelle und Zeichnungen von Dwarakamai, Dakshineshwar, Govardhana, Petrus, Yuma Masjid und anderen Orten, die man mit der unstillbaren Sehnsucht des Menschen nach Gott assoziiert. An diesem Abend führten die Kinder ein Stück in der göttlichen Gegenwart Babas auf. 6- und 7-Jährige drückten Gefühle wie Heftigkeit, Überraschung, Dankbarkeit, Ärger, Triumph, Mitleid und Stolz so klar und echt aus, dass sie mit ihrer Aufführung Aufmerksamkeit und Anerkennung gewannen. Alle in der Halle waren den Tränen nahe, als 2 Kinder auf der Bühne die Szene spielten, in der Lakshmana im Auftrag seines älteren Bruders Rama die ahnungslose Sita in den dichten Wald brachte und sie dort zurückließ, sie der Obhut der Waldgottheiten überließ. Die Szene, da Lakshmana sich wieder auf den Weg zurück in die Hauptstadt macht und Sita entdeckt, dass sie, alleingelassen, auf die Zuwendung des Waldes und seiner Bewohner angewiesen ist, erschütterte jeden einzelnen der Zuschauer. Baba, dessen Gegenwart die Kinder über alle Maßen inspirierte, liebkoste und segnete sie und lobte die Lehrer, die das Spiel einstudiert und geleitet hatten. Er wünschte, dass das Stück während des Dajara-Festes in Prashanti Nilayam aufgeführt würde, eine großartige Gelegenheit für die Kinder, deren unschuldiges Spiel Tausende aus der ganzen Welt fesseln würde. Der 12. Mai war der Tag, an dem Baba 1968 das Dharma-Kshetra einweihte. Dieser Tag ist im Kalender der Stadt Bombay und in der Chronologie der Sai-Ära rot angekreuzt. Es nimmt daher nicht Wunder, dass die Stadt den Tag als Dankfest feiert. Die vielsprachige, verschiedenen Glaubensrichtungen angehörige, aus verschiedenen Staaten stammende Bevölkerung Bombays kam zu einem Mammuttreffen zusammen und sang ununterbrochen 10 Stunden lang Bhajans zum Zeichen ihrer Verehrung. Shri M. M. Pingey, Präsident der Shri Satya Sai Seva Organisation von Maharashtra, ist der Gründer und administrative Leiter einer ganz hervorragenden Kette von Institutionen, die unter dem Namen Pingeys Klassen bekannt sind und die Tausende von Studenten aus Büros und Fabriken, Landwirtschaft und Haushalt auf verschiedene technische und andere Prüfungen vorbereiten und ihnen helfen, ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verbessern. Das Silberjubiläum dieses ausgedehnten Netzwerkes von Schulen wurde am 13. Mai in der göttlichen Gegenwart Sai Babas im Rang Bhavan Auditorium gefeiert. Sowohl die besten Vertreter der intellektuellen und künstlerischen Elite Bombays als auch eine große Anzahl von Studenten und Lehrern vieler Colleges waren anwesend. Als Baba zum Podium geleitet wurde, wo ein besonderer Stuhl für ihn aufgestellt worden war, wandte er sich ruhig der Zuhörerschaft zu. Er ging mit seinem herzerwärmenden Lächeln und dem liebevollen Blick des liebsten Verwandten und Freundes zwischen den Menschen umher. Als die Bittgebete zu seinen Ehren gesungen wurden, kam er seinem Auftrag nach, sehnsüchtige Augen mit Glückseligkeit zu füllen. Später stieg er auf das Podium hinauf und stand, auf die Lehne eines Stuhls gestützt, da. Dann setzte er sich auf den Teppich, ein Bild göttlicher Schönheit, zur Freude und Verwunderung der verzauberten Menge. Als Dr. Gokak, Shri Barde, Shri Savant und andere berühmte Gäste auf das Podium kamen, erhob sich Baba, ließ sich auf dem besonderen Stuhl nieder und signalisierte, die Veranstaltung möge beginnen. Am 14. Mai segnete Baba hunderte von Kindern, die voller Hingabe auf den Eintritt in seinen Gnadenbereich vorbereitet werden, indem sie die Kindergruppen in ganz Bombay besuchen. Später an diesem Tag begab sich Baba in einem eigens dafür gecharterten Flugzeug nach Jamnagar in Gujarat. Die sengende Hitze war unerträglich, die Rollbahn war glühend heiß, aber dennoch begrüßten Tausende das Flugzeug und beeilten sich, um den ersehnten Darshan zu bekommen. Da rief Baba Kraft seines Willens Schatten und Kühlung herbei, und als er das Flugzeug verließ, trat wie ein Wunder eine plötzliche und angenehme Wetterveränderung ein. Ein Freudenschauer ging durch die Menge, als sie dieses Zeichen seiner Gnade erkannte. Die Königinmutter, Rajamata von Navnagar, war die glücklichste von allen. Am 15. Mai brach Baba mit der Königinmutter und Teilnehmern seiner Gruppe nach Dwaraka auf, das 240 Kilometer entfernt war. Die ganze Route entlang, in den geschäftigen Vierteln der Städte, auf den ruhigen Straßen der Vorstädte oder inmitten flacher, baumloser Wüstenstriche, hatten sich Gruppen von Familien versammelt, um einen Blick zu erhaschen. Sie hatten Baba in ihr Herz eingeschrieben und seine Bilder auf ihre Altäre gestellt. Wie wir so dahinfuhren, wurde der Inhalt des Bhagavatam vor unseren Augen lebendig. Krishna, das fühlten wir, kehrte in seine alte Heimat zurück. Die Bevölkerung von Dwaraka und die Sai-Devotees hatten die weiten Korridore des Krishna-Tempels gefüllt, lange bevor Baba eintraf. Während er ohne Probleme durch die dichten Menschenmassen hineingehen konnte, wurden wir geschoben, geschubst und bedrängt, und als er unsere missliche Lage sah, kam Baba aus dem Tempel heraus, um die Kuhhirten und Hirtinnen von heute auf breitem Raum zu verteilen. Während wir uns ganz langsam nach vorne schoben, um einen Darshan von Krishna zu bekommen, schwärmten die Einwohner von Krishnas Stadt um den Sai Krishna herum. Sie beglückwünschten sich gegenseitig, dass sich ihre Augen an Babas Anblick erfreuen durften. Baba reiste weiter nach Mithapur, wo die Belegschaft der von Tata gegründeten chemischen Fabriken und angeschlossenen Betriebe schon seit Jahren einen Bhajan-Kreis hatten. Unterwegs nach Mithapur fragte Baba einen Devotee, der ihn begleitete, ob er nicht zurückfahren und den Schrein von Dwaraka sehen und einen Darshan des dort aufgestellten Bildes von Krishna haben wolle. Der Devotee bat inständig, Baba möge ihn nicht nach Dwaraka zurückschicken, da er in der Gegenwart von Sai Krishna sehr glücklich sei. Ein kontinuierlicher Strom von Männern, Frauen und Kindern ergoss sich auf den Rasen und um das Gästehaus herum. Baba bewegte sich mitten unter ihnen und zeigte Mitgefühl und Liebenswürdigkeit. Als wir am Abend nach Jamnagar zurückkehrten, war Baba uns gegenüber voller Mitgefühl wegen des Durcheinanders und Andrangs im Tempel, was dazu geführt hatte, dass wir keinen Darshan von der Krishna-Statue im Tempel, dem Herrn der Stadt Dwaraka, bekamen. Plötzlich sagte er, »Oh, da ist das Meer!« und die Wagen hielten an. Wir kamen an einen Sandstrand, der sich weit ausdehnte und an dessen einem Ende ein Tempel auf ein paar Felsen stand. Später erfuhren wir, dass der Ort den Namen Kuranga hatte, was Hirsch bedeutet. Die Begegnung mit Meer und Welle versetzt Baba immer in die Stimmung des ewig spielenden Kindes. Denn sein Spiel fing an, als eine winzige zitternde Welle auf der tiefen Ruhe der Meeresoberfläche erschien. Er ging am Saum des Wassers entlang und ließ sich fröhlich auf das mutwillige Spiel der Wellen ein. Er lachte, als andere vom Salzwasser durchnässt wurden. Er hob Muscheln auf und suchte weitere und setzte sich schließlich in den Sand, wie Krishna es vor 50 Jahrhunderten getan haben muss. Er häufte den weichen Sand vor sich eine Elle hoch auf, und wir gerieten alle in einen Zustand höchster Erwartung. Er machte den Haufen etwas flacher und zeichnete mit seinem Finger eine Linie mit drei Schrägen darauf. Darüber zeichnete er einen ungenauen Kreis. Er fügte oben ein kleines Dreieck hinzu. Den Kreis durchkreuzte er mit einer kurzen Linie. »Es ist fertig«, sagte er und wischte sich den Sand von den Handflächen. Wir waren nicht imstande zu erraten, was genau fertig war. Obwohl die Linie der Tribhangi-Körper, Bezeichnung für Krishna, wenn er mit überkreuzten Beinen dasteht, gewesen sein muss, der Kreis der Kopf, das kleine Dreieck die Pfauenfeder und die den Kreis kreuzende Linie die Flöte. »Es ist fertig«, sagte er, ging mit den Händen tief in den Sandhaufen hinein und brachte eine strahlend goldene Figur vom flötespielenden Krishna hervor, etwa 15 Zoll hoch, ein absoluter Höhepunkt der Goldschmiedekunst und von hingebungsvollem handwerklichem Geschick. »Ihr habt keinen Darshan von Krishna im Tempel bekommen. Holt es jetzt nach«, lud er uns ein. Es war ein Augenblick höchster Freude, tiefster Ekstase. Die Statue war ikonografisch vollkommen. Wir konnten sehen, dass ein gewinnendes Lächeln die goldenen Lippen umspielte. Wir vergaßen die Zeit, als wir dasaßen und die majestätische Schönheit der beiden Krishnas vor uns betrachteten. Es war Baba, der uns aufweckte. »Kommt, wir wollen gehen!« Als wir um 21 Uhr Jamnagar erreichten, sah Baba tausende Bhajans singen, in der Hoffnung, er würde sich ihnen nähern und auf den Pfaden, die sie gebildet hatten, entlang gehen. Sie wurden nicht enttäuscht. Einige hatten das Glück, Vibhuti zu erhalten, das er materialisierte, um ihre Leiden zu erleichtern. Am 16. Mai fuhr Baba zur Ayurveda-Universität, die von der königlichen Familie in Navnagar errichtet und ausgestattet worden ist. Sie ist die einzige Universität in Indien, die diese altehrwürdige Wissenschaft des Heilens lehrt. Sie spricht mit großem Nachdruck davon, dass in unserem Inneren verborgene Quellen der Stärke und große Reserven an Heilkraft seien, die durch Yoga und Mantra, Meditation und Nichtanhaftung freigesetzt werden können. Ayurveda oder das Wissen vom Leben. Um die Forschung voranzubringen, die sich damit befasst, die Schwierigkeiten ayurvedischer Texte aufzulösen und alte Heilmittel für moderne Krankheiten zu entdecken, hat die Universität eine Gruppe engagierter Experten. Baba segnete jeden einzelnen von ihnen in dessen Labor und am Schreibtisch. Er ging durch den ganzen Gebäudekomplex der Universität und verbreitete mit jedem seiner Worte und Blicke Freude und Licht. Dann fuhr er weiter zu einem Bungalow mit dem Namen Indraprastha, wo Mitglieder der Satyasai Seva Dal eine weiterführende Ausbildung im Dienen als spirituelle Übung erhielten. Er sprach zu ihnen über Glauben und Treue, Gehorsam und Hingabe, Liebe, Verzicht und Dienst. »Seid immer bereit, die Strahlen der Sonne zu empfangen, die Erleuchtung, Gesundheit und Freude bringen. Nicht der Intellekt ist der Ursprung der Religion, sondern der Wille zu lieben.« Am Abend sprach Baba in der Stadthalle zu den Rotariern von Jamnagar. Er wies sie auf die Nutzlosigkeit von Ansprachen und festlichen Abendessen hin. Er sprach über die fatalen Folgen der mit Hilfe künstlicher Mittel herbeigeführten Geburtenkontrollen. Empfängnisverhütende Mittel würden zu geistigen Störungen führen, zu einem Schwinden von Achtung und Verantwortung und einer Entwertung der moralischen Maßstäbe, die zur indischen Kultur gehörten. Spirituelle Disziplin, Intensivierung der Wiederholung der Namen Gottes, Japa, Meditation, Dhyana, Dienen, Seva und gemeinsamer Gesang, Samkirtana, können dasselbe erreichen, ohne dass die menschliche Gemeinschaft im moralischen Morast tierischer Instinkte versinkt, sagte Baba.
Thank you.
Ja, das Meer betete. Baba möge doch wiederkommen. Um 21 Uhr fuhr Baba zum Balachadi-Strand in der Nähe der Sainik-Schule. Der Lehrkörper der Sainik-Schule schloss sich der Gruppe beim Bhajan-Singen an. Baba saß auf dem weichen Sand in der Nähe der murmelnden Wellen. Während des Singens fragte Baba Dr. V.K. Gokak nach der Bedeutung der Buchstaben V und K. Und als dieser anfing zu erklären, V stehe für Vinayaka, brachte Baba aus dem Sand eine silberne Figur von Vinayaka hervor und überreichte sie ihm. Er erzählte die Geschichte von der Geburt Vinayakas und erklärte die Bedeutung des Namens. Vinayaka heißt der große Führer oder der, der keinen Führer braucht. Dann fragte er die, die um ihn herum saßen, »Was wünscht ihr euch jetzt von mir?« Die meisten von uns baten nur um seinen Segen, aber er bestand darauf, dass wir ihm einen konkreten Gegenstand nennen sollten, den er dann materialisieren würde. Während wir angestrengt darüber nachdachten, wie wir wohl unsere Wünsche formulieren sollten, materialisierte er ein Bild von Vinayaka, ein exquisites kalligraphisches Wunder. Jede Linie, ob groß oder klein, stellte ein Om dar, das Ohr, der Mund, das Auge. In der Tat, das ganze Bild war eine Komposition von 100 Ohms, die mit Geschick und Sorgfalt ausgeführt den elefantenköpfigen Gott Vinayaka darstellen sollten. Jemand bat um einen Ring und er bekam einen aus Gold mit Babas Bild in Email darauf. Ein anderer wollte eine Gebetskette und bekam sie. 108 Rudrakshi-Perlen in goldener Einfassung. Der Rektor der Sainik-Schule, gesegnet sei sein Name, bat um ein glückbringendes Geschenk für die Schule. Ohne Vorzug spielte Baba mit dem Sand, ließ ihn durch die Finger rieseln und da war in seiner Hand für alle sichtbar eine schöne, 5 Zoll hohe silberne Figur von Annapurna, der Göttin der Fülle, die all ihren Kindern Nahrung schenkt. »Stell sie im Speisesaal auf. Die Jungen werden mit Genuss essen und ganz erstaunlich gedeihen«, bemerkte Baba. Anna, die Nahrung, die sie reichlich, Purna, gibt, ist nicht nur für den Körper gedacht. Anna heißt das Aufnehmen durch den Mund, die Sinne, das Gehirn, die Nerven. So wird diese Göttin Stärkung für den Körper, den Verstand und den Geist der Lehrer und Schüler an dieser Schule gewähren, sagte er und segnete sie. 2 Stunden voller Geheimnis, Spannung und göttlichem Entzücken. Am 17. Mai fand ein epochales Ereignis statt. An diesem Tag veränderte Baba mit göttlicher Kraft den Somnath-Schrein. Er erhörte auch die Gebete des verstorbenen Jam Saheb von Navnagar, der Person, die hauptsächlich für die Erneuerung jenes historischen Tempels verantwortlich war, indem er den Ort besuchte und gestattete, dass ein Gebäude, Teil des Komplexes, mit seinem Namen verknüpft werde. Der Königinmutter gelang es, Baba zu überreden, das eindrucksvolle architektonische Juwel mit dem Namen Digvijay Dwar, so genannt nach dem verstorbenen Jam Saheb Shri Digvijay Singh, das Siegestor, einzuweihen. Dieser Tempel ist an einer Stelle errichtet, die in den Veden und Epen gefeiert wird. Der Schrein von Shiva als Mond, Soma, mit Uma als Shiva-Shakti und Baba, der als Shiva-Shakti in menschlicher Form erschienen ist, sollte den alten Schrein mit göttlicher Kraft verändern. Die Shiva-Yogis, die sich auf die Wissenschaft vom Mond, Somavidya, spezialisierten, und die Anhänger des Pashupata-Kults, der ungefähr 200 Jahre nach Christi vom Weisen Lakulisa gegründet wurde, verkündeten den Ruhm dieses Tempels von Meer zu Meer. Sie errichteten Somanaths mit Someshwara-Schreinen im ganzen Land. Somanath war einer der reichsten Tempel Indiens. Als die Mohammedaner den Punjab und Sindh eroberten, kam es zu Plünderungen. Plünderung, Entweihung, Zerstörung, Wiederaufbau und Neueinweihung – das waren aufeinanderfolgende Kapitel seiner langen Geschichte. Der berüchtigte Überfall durch Mahmud von Ghazni im Jahre 1026 nach Christi war die 3. in der langen Liste der Katastrophen. Der fünfte Tempel erlebte einen ähnlichen Schicksalsschlag, den die Herrscher von Delhi zu verantworten hatten. Am Lichterfest, Deepavali, 1947, als die indische Armee das Reich von Junagadh betrat und den schrecklich verfallenen Haufen von Steinen, von vielen als Somnath erkannt, befreite, wurde er vor jenen gerettet, die den Wert und die Gültigkeit seiner Statuen, Bilder und Symbole, des Unbekannten und Unerkennbaren, nicht schätzen konnten. Der neue Tempel, der wie die früheren den Namen Mahameru Prasad erhielt, wurde ziemlich genau auf der Basis der früheren Tempel geplant. Und jetzt sollte der Tempelturm, durch den die Gottsucher in die Tore des Jyotirlinga eintreten würden, von Someshwara eröffnet werden, der in menschlicher Form erschienen war, von Shiva Shakti in der Gestalt des Satyasai. Baba erklärte, dass er an diesem Tag den echten Somnath enthüllen werde. Diese Erklärung versetzte die Menschen in Staunen und überschäumende Begeisterung. Alle, die von Jamnagar nach Somnath unterwegs waren, riefen Jai und waren voll freudiger Erwartung. Baba wurde am geschmückten Festzelt vor dem Digvijay-Dwar sowohl von den Verwaltern des Somnath-Tempels als auch den höheren Beamten der Bezirke und Staaten empfangen. Zu den Klängen von Tempelmusik schritt er auf dem roten Teppich, der auf die Stufen gelegt war, und öffnete mit einem silbernen Schlüssel das Schloss an der kunstvoll geschnitzten und mit Silber verzierten Tür. Dann ging er auf dem mit Girlanden geschmückten Weg zwischen Reihen junger Bananenbäume auf den Hauptaltar von Someshwara zu, seit Jahrtausenden religiöses Zentrum von Millionen. Er betrat das Allerheiligste. Brahmanische Gelehrte rezitierten vedische Hymnen, die von dem gewölbten und konisch zulaufenden Dach unterhalb der Kreuzblume 4,5 Meter hoch widerhallten. Er gab die Anweisung, ein Teller möge gebracht werden. Er spreizte die Finger der rechten Hand und schüttelte sie über dem Teller. 108 silberne Bilwa-Blätter und 108 goldene Blumen fielen wie ein klirrender Regen aus seiner Hand. Sie wurden von Devotees ehrerbietig berührt, wurde das Aufladen des 1 Meter hohen Lingams ja ihretwegen von ihm vorgenommen. Dieser Lingam war erst vor kurzem aufgestellt worden, als Babu Rajendra Prasad, Präsident von Indien, den Tempel eröffnete. Er schüttete die silbernen Blätter und goldenen Blumen auf den Lingam, wie er es in Sri Sailam getan hatte, als er den Lingam dort revitalisieren wollte. Es war, wie wenn Gangeswasser in den Ganges gegossen würde. Innerhalb von Sekunden machte er mit der göttlichen Hand eine kreisende Bewegung. Und siehe da, in seiner Handfläche erschien ein strahlender Lichtball. Ich rezitierte gerade in meinem Inneren die Verse zu Ehren der 12 Lingas des Lichts, die jeder Hindu voller Ehrerbietung im Gedächtnis behalten soll. Der Somanatha Lingam ist der einzige unter den 12, der als Jyotirmaya, der mit dem Glanz des Lichtes erfüllte, verehrt wird. Und Baba hatte den Lingam des Lichtes nun in seiner Hand. Was für ein großer Augenblick dies war, dachte ich. Dann erinnerte ich mich an Babas Ankündigung: Ich werde euch heute den echten Someshwara Lingam zeigen. Also das war er. Der echte, der, wie die Legende sagt, von Brahma selber aufgestellt und vom Mondgott verehrt worden ist, dem Gott, der den Geist des Menschen beherrscht. In einer von der Abteilung für Touristik herausgegebenen Broschüre heißt es, das Skanda Purana habe vor tausenden von Jahren erwähnt, dass der Sparsha Lingam von Somnath der aus sich selbst seiende Lingam ist. Von großer Kraft, strahlend wie die Sonne, von der Größe eines Hühnereis, unter dem Boden aufbewahrt. Er ist ein Charakteristikum des Elements Luft. Es gibt andere Lingams, die die anderen 4 Elemente repräsentieren: Äther, Feuer, Wasser und Erde. Also war der ovale Lichtball in seiner Hand der authentische Someshwara. Er hatte sich entschlossen, ihn aus dem Versteck unter der Erde wo er vor Plünderung und Entweihung geschützt gewesen war, heraufzubringen. Der Sparsha-Lingam, der Lingam der Berührung, war jahrhundertelang im Versteck unter dem Lingam im Heiligtum gelegen. Diese Information gab uns sowohl Baba als auch die Priester und Verwalter. Baba ließ seine Hand wieder kreisen und materialisierte einen silbernen Ständer, auf den er gestellt werden konnte. Er gab ihn dem Hauptpriester. Lasst ihn ab jetzt in vollem Tageslicht zu sehen sein. Mögen die Augen frommer Bewunderer sich daran erfreuen und ihre Herzen erquickt werden. Es gibt keinen Grund mehr, ihn zu verstecken. Der Avatar ist gekommen, um alle Angst zu beseitigen, sagte Baba. Zum Zeichen für das triumphale Erscheinen des Someshwara hisste Baba die Fahne auf der Kreuzblume hoch über dem Hauptaltar. Tausende riefen Jai Sai Baba, als er auf den Tempelstufen Darshan gab. Baba brach dann nach Rajendra Bhavan in Virwal auf und um 14 Uhr ging es weiter zum Keshot-Flughafen und von dort nach Bombay. Über 30.000 Devotees erwarteten Babas Ankunft im Dharmakshetra in Bombay. Dr. Gokak gab ihnen einen ganz persönlichen Bericht über die göttlichen Zeichen in Jamnagar, Dwaraka und Somnath. In seiner Rede sprach Baba über die Immanenz Gottes in jedem Wesen und die Notwendigkeit spiritueller Übungen und des Dienstes am Nächsten. Ihr versucht, Gott zu entdecken, indem ihr jedes Teilchen des Universums eingehend untersucht und anschaut. Natürlich könnt ihr ihn auch dort sehen, wenn ihr Augen zu sehen habt, denn das Universum ist der Körper Gottes. Ihr seid ein Funken des Göttlichen, das sind alle und alles, verkündete er. Ehe ihr das Göttliche in jedem Wesen, jeder Zelle und jedem Atom erlebt, müsst ihr es als Ganzheit eures Wesens erfahren, das heißt, in euren Worten, Gedanken und Taten, riet er. Am 20. Mai verließ Baba Bombay, um nach Brindavan zu reisen. Am 1. Juni besuchte er das Dorf Kalkunte, das hinter einem Waldgürtel versteckt, nur über eine 18 Kilometer lange, kurvenreiche Landstraße zu erreichen ist. Jedes Dörfchen an der geweihten Straße hatte eine Halle errichtet, wo jung und alt mit Blumen warteten, um Baba beim Vorüberfahren willkommen zu heißen. Die Dorfbewohner, die sich da versammelt hatten, bemerkten Lichtstrahlen um Babas Auto, als es auf einem fernen Hügel auftauchte. Als das Auto näher kam, schien das Licht einen Saum aus Bernstein und Goldtönen zu haben. Baba stieg aus dem Auto und ihm voraus gingen Priester, die Hymnen aus den alten heiligen Schriften sangen und denen eine Kapelle folgte und eine Gruppe von Bauern, die Loblieder zu Ehren Gottes sangen. Er ging etwa 500 Meter zum Sri Rajanatha-Tempel, wo die dort aufgestellte Figur die Gottheit zeigt, die sich behaglich zurücklehnend das kosmische Spiel von Erscheinen, Erhalten und Verschmelzen dirigiert. Dann legte Baba den Grundstein für ein Gebäude, das die Dorfschule beherbergen sollte. In seiner Rede sagte er, »Werdet selber zu Tempeln, werdet euch des Gottes, der in euch wohnt, bewusst. Er ist es, der euch schützt, versorgt und euch daran hindert, unheilvollen Neigungen zum Opfer zu fallen.« Am 5. Juni kam Baba nach Prashanti Nilayam zurück.
Shama Ram Ram Shri Ram Bhajo Sai
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 8. Folge Auszüge aus dem 3. Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.